Das Labyrinth-Kindermuseum.
Jetzt geht es ganz ums Labyrinth-Kindermuseum Berlin. Das Labyrinth versteht sich als außerschulischer Lernort mit verschiedenen Modi. Dazu gehören die Ausstellung als Hauptaugenmerk, aber auch Workshops und Aktionen wie die Ferienprogramme, Veranstaltungen wie Nachts im Museum oder die Schnitzeljagden in den verschiedenen Berliner Bezirken.
Eine kleine Zeitreise mit Roswitha von der Golz, der Gründerin des Labyrinth-Kindermuseums.
Wie ist denn das Labyrinth-Kindermuseum entstanden?
Die Idee zum Kindermuseum ist eigentlich in den USA, und zwar in Chicago, entstanden. Dort war ich zu Besuch mit meinem kleinen Sohn, der damals ein Jahr alt war, in dem größten Kindermuseum von Chicago, das Chicago Children's Museum. Und dort habe ich gesehen, wie begeistert und intensiv Kinder sich mit Themen auseinandersetzen, zum Beispiel Themen wie Wasser, auch Themen, schwierigen Themen wie Rassismus oder Konstruktion. Und was mich besonders beeindruckt hat, war, wie intensiv die Auseinandersetzung war, mit wie viel Freude die Kinder dort bei der Sache waren und, was mir besonders aufgefallen ist, wie Eltern gemeinsam mit Kindern spielen, was man wirklich gar nicht so häufig sieht. Ich hatte also durch Chicago diese Begeisterung für die Kindermuseen, das kannte ich aus Berlin nicht so oder überhaupt nicht. Habe das auch erzählt, Freunden, und dann gab es einen Zufall, und der Zufall war, dass das soziokulturelle Zentrum Fabrik Osloer Straße eine neue Verwendung für die große Halle, das ist eine Montagehalle, eine ehemalige Montagehalle für Zündholzmaschinen, dafür suchen sie einen neuen Zweck. Und so kamen wir zusammen, die Idee und der Raum. Was wichtig ist bei der Entstehung des Kindermuseums war, auch, dass es von Anfang an eine Gruppe von Menschen gab, die mit großer Begeisterung bei der Sache waren. Also ich habe versucht, es weiterzutragen und Leute anzusprechen, die ich aus meinem ehemaligen Arbeitsbereich der Suchtprävention zum Beispiel kannte, aber auch von anderen Vereinen, Institutionen. Also einfach, wir haben eine kleine Gruppe zusammengestellt. Wir haben uns regelmäßig getroffen und Ideen entwickelt, wie an diesem besonderen Ort der Fabrik Osloer Straße die Idee verwirklicht werden kann.
Was heißt hier Labyrinth? Finde deinen Weg.
Der Name des Kindermuseums Labyrinth, der kommt eigentlich vom Hausmeister der Fabrik Osloer Straße. Und zwar war das so: Wir hatten am Anfang, als wir über die Konzeption nachgedacht haben, hatten wir sehr, sehr viele Ideen. Wir wollten zum Beispiel nicht nur die Halle benutzen, sondern auch den Keller. Und eines Tages sind wir runter in den Keller gegangen, um uns die Räumlichkeiten anzuschauen. Und das war wirklich ziemlich verwirrend. Und dann hat der Hausmeister gesagt, das ist ja ein richtiges Labyrinth. Das war eigentlich so die Initialzündung für den Namen. Wir haben viel darüber mal nachgedacht, und das Konzept des Labyrinths ist ja das entdeckende Lernen, Kinder zu ermutigen, den eigenen Weg zu gehen. Und das Bild eines Labyrinths oder eigentlich auch eines Irrgartens ist da eigentlich sehr passend. Wir wollten damals Kinder dazu anregen, den eigenen Weg zu finden, sich nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern wirklich darauf vertrauen, wie der eigene Weg sein kann, ob er schnell ist, ob er langsam ist, ob man umkehren will, ob man stehen bleiben will. Jeder hat eine andere Art und Weise zu lernen und auch den eigenen Weg ins Leben zu finden. Und dafür war das Bild des Labyrinths einfach ein gutes Bild.
Wie hat sich das pädagogische Konzept wiedergespiegelt und etabliert?
Ja, ein Konzept mussten wir erst einmal entwickeln. Dabei war von Anfang an klar, im Mittelpunkt stehen die Kinder. Von den Kindern sollte alles ausgehen. Wir wollten ein Konzept haben, das Lernen durch Erfahrung bereitsteht, also entdeckendes Lernen. Sehr wichtig war uns, dass die Kinder in der Ausstellung sinnliche Erfahrungen machen können, also Erfahrungen aus erster Hand. Und zwar wichtig, dass die Ansprache nicht nur intellektuell stattfindet, Und wichtig ist dabei natürlich gewesen die pädagogische Betreuung. Und hier war für uns wichtig, dass wir eine Balance finden. Also pädagogische Betreuung, die Erwachsenen sind da, aber es muss immer genügend Raum da sein, dass die Kinder alleine spielen und alleine lernen, alleine entdecken können. Und zwar nicht nur alleine, sondern auch in der Gruppe mit anderen Kindern. Denn es geht ja nicht zuletzt auch um soziales Lernen. Uns war wichtig, dass wir für jede Ausstellung ein eigenes pädagogisches Konzept entwickelt haben. Gemeinsam mit pädagogischen MitarbeiterInnen des Kindermuseums. Für dieses Konzept wurden die pädagogischen Betreuungen auch jeweils geschult. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass wir ein Selbstverständnis des Kindermuseums hatten. Das haben wir auch gemeinsam entwickelt mit MitarbeiterInnen. Da ging es darum, was möchten wir eigentlich für ein Haus sein? Was ist uns wichtig? Zum Beispiel respektvoller Umgang mit Kindern, Freiraum lassen. Das Selbstverständnis des Kindermuseums wurde auch von allen Mitarbeitenden unterschrieben. Also um sicher zu gehen, dass das auch wirklich jeder und jede kennt. Zum Konzept des Kindermuseums nochmal. Wichtig war für uns immer, dass wir die Ausstellung als Impulsgeber betrachtet haben. Also ich gehe davon aus, wenn man einmal in eine Ausstellung geht und bestimmte Dinge mitnimmt, das ist eine Geschichte. Aber dass es etwas nachhaltiger wird, dazu ist es wichtig, dass man auch bestimmte Dinge mit nach Hause nimmt. Deswegen haben wir auch oft ziemlich einfache Ausstellungsinstallationen gehabt, die sowohl Eltern als auch ErzieherInnen oder LehrerInnen inspiriert haben, Dinge in den Alltag mitzunehmen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Geschichte. Zu unserem Konzept gehörte dann auch wenig später, dass wir auch Veranstaltungen für Eltern und PädagogInnen angeboten haben. Das haben wir dann genannt Labyrinth macht schlau. Fand ich irgendwie einen ganz schönen Namen, weil es geht auch darum, dass nicht nur die Kinder schlau werden, sondern ich finde, wir als Erwachsene müssen uns auch immer wieder fragen, wo stehen wir und was können wir lernen? Denn das ganze Konzept, was wir hatten, war auch ausgerichtet auf lebenslanges Lernen. Genau, das auch zu vermitteln. Eine noch ganz wichtige Geschichte ist, wo liegt eigentlich das Kindermuseum? Das Kindermuseum liegt in Soldina Kiez. Es hieß früher, oder heute heißt es, glaube ich, auch so, es ist ein Gebiet mit besonderem Entwicklungsbedarf. Soll heißen, es ist ein Gebiet, in dem viele Leute leben, die es nicht so einfach haben, die oft nicht die Mittel haben für ein gutes Leben. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wo wir sind. Und wir möchten ein Museum sein für alle Kinder, das heißt auch für die Kinder, die hier im Kiez leben. Wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass die Kinder sonntags oder auch an anderen Tagen vor der Tür standen und den Eintritt nicht bezahlen konnten. Wir hatten Kontakte zu den Kindern durch die Schulen, weil es zum Labyrinth-Konzept gehörte, auch dass wir Projekte mit Schulen gemacht haben. Und so haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir eigentlich für die Kinder aus dem Kiez tun? Wir haben dann für die Kiezkinder sozusagen ein eigenes Projekt entwickelt, sodass die Kinder die Möglichkeit hatten, an jedem Sonntag kostenfrei ins Museum zu kommen.
Welche Meilensteine waren prägend für das Labyrinth?
Welche Meilensteine prägend waren, ist sicher auch eine subjektive Sache. Und ich glaube, wenn KollegInnen gefragt werden, die im Kindermuseum von Anfang an dabei waren, würden sie vielleicht andere Meilensteine wählen. Aber ich sage mal, welche Meilensteine für mich prägend waren. Der wichtigste Meilenstein ist für mich, als wir begonnen haben, eigene Ausstellungen zu machen. Wir hatten begonnen, indem wir Ausstellungen ausgeliehen haben. Dann haben wir haben teilweise kleine Ausstellungsbereiche dazu entwickelt. Und wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir bei den Leihausstellungen nicht zu 100% das bekommen haben, was wir wollten. Und unser Ziel war auch, dem Labyrinth ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Und da haben wir gedacht, das können wir nur mit eigenen Ausstellungen. Für mich war ein zweiter Meilenstein, als wir begonnen haben, ein Fortbildungsprogramm für Erwachsene zu machen, weil für mich waren die Ausstellungen alleine, dadurch war das Labyrinth für mich noch nicht komplett. Komplett war es, indem wir auch die Erwachsenen mit einbezogen haben und wirklich auch für diese Zielgruppe das angeboten haben, was wir mit dem Labyrinth entwickeln wollten. Und das waren die Ausstellungen und einmal jährlich auch ein Fachtag. Das haben wir dann auch zusammen mit einer Fortbildungsstätte des Senats gemacht. Und diese Kooperation war auch wichtig, weil man darf auch nicht vergessen, wie wichtig es ist, sich mit den anderen Institutionen der Stadt zu vernetzen und auch mit der Senatsverwaltung. Ein wichtiger Meilenstein war für mich auch eine Fachexkursion, die wir initiiert haben, und zwar zu Kindermuseen in Chicago. Denn Chicago war ja sozusagen die Geburtsstadt des Labyrinth-Kindermuseums in einer bestimmten Art und Weise. Und wir konnten eine Stiftung gewinnen, die uns diese Exkursion finanziert hat. Und so sind etliche Mitarbeitenden des Kindermuseums und andere Mitarbeitenden der kulturellen Bildung aus allen Stadtteilen in Berlin gemeinsam für 14 Tage nach Chicago gefahren. Und das war, glaube ich, ein sehr großer Meilenstein, weil wir haben da so unendlich viele Kindermuseen angeschaut. Und das hat sehr viel Inspiration für unsere weitere Arbeit gegeben. Ein Meilenstein war für mich auch die Ausstellung, die wir zur Kinderliteratur von Astrid Lindgren gemacht haben. Das war eine Kooperation mit der schwedischen Botschaft und mit einem schwedischen Kulturinstitut. Aber wichtig war das, weil die Kinderliteratur von Astrid Lindgren ist wirklich etwas, wodurch wir unendlich viele Besucher erreicht haben, weil ich glaube, es gibt kaum ein Kind, was nicht die Bücher von Astrid Lindgren gelesen hat.
Interview mit Ursula Püschel, Geschäftsführerin des Labyrinth Kindermuseum.
Und
Interview mit Mirka Melchers, verantwortlich für die Ausstellungskonzeption von Natürlich heute, Mitmachen für morgen.
Die erste Frage wäre, wie ist die Ausstellung Natürlich heute, Mitmachen für morgen entstanden?
Also das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit begleitet uns natürlich schon eine ganze Weile, schon viele, viele Jahre natürlich. Ich als Geschäftsführung muss aber auch sagen, dass dieses Thema auch von Mirka Melchers wirklich nach vorne getrieben wurde, dass wir auch dieses Thema hier als interaktive Ausstellung behandeln.
Ja, also der Klimawandel ist ja für viele in den Fokus der Auseinandersetzung gerutscht und wir wollten eben auch im Rahmen unserer Arbeit im Kindermuseum einen Beitrag dazu leisten, Menschen verstehen zu lassen, was auf uns zukommt, was wir tun können und wo die Herausforderungen eigentlich für uns liegen.
Ja, vielen Dank für die Erläuterungen. Da schließt sich gleich die Frage an, welches übergeordnete Konzept steht denn hinter der Ausstellung Natürlich heute, Mitmachen für morgen?
Zu Beginn der Ausstellung haben wir uns natürlich mit dem Thema Umweltschutz in all seinen Facetten beschäftigt. Und es ist natürlich so, dass das Thema überwältigend ist. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was gehört dazu? Was können wir weglassen? Was können wir nicht weglassen? Und wir haben uns eigentlich immer mehr im Prozess der Entwicklung dafür entschieden, den Fokus eigentlich so ein bisschen auf das Thema Artenvielfalt und Artenschutz zu richten, weil wir glauben, dass darin noch so viel im Verborgenen liegt, was viele nicht wissen, was viele nicht mal erahnen. Und um Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern, mit ihren Familien in diesem Feld zu forschen, zu lernen, zu verstehen, wie die Zusammenhänge auf unserem Planeten eigentlich ineinander greifen und wie das Leben über den Planeten gespannt zusammenhängt. Und um das Thema Klimawandel aktiv wirklich zu bekämpfen, ein Teil dieser Bewegung zu werden, ist es in erster Linie wichtig zu erkennen und zu verstehen, wie diese Prozesse ineinander greifen. Und dazu gehört eben ganz elementar die Artenvielfalt. Es gibt ein Zitat von Dirk Steffens, der uns ja auch in der Vorbereitung der Ausstellung dank seiner Stiftung unterstützt hat. Und das besagt eben, der Klimawandel entscheidet, wie wir leben. Die Artenvielfalt entscheidet, ob wir leben. Und es ist so elementar wichtig, endlich zu verstehen, dass wir alle viel, viel mehr dazu beitragen müssen, das Leben auf unserem Planeten zu erhalten. Weil nur durch die Artenvielfalt können Ökosysteme stabil bleiben und leistungsfähig sein. Und deswegen wollten wir eigentlich ein Labor, einen Experimentierraum schaffen, wo Kinder dieser Artenvielfalt, dieser Bedeutung und dieser enormen Einflusszone begegnen können, spielerisch.
Vielen Dank für diesen Einblick, Mirka Melchers. Da schließt sich die Frage nach grundlegenden Überlegungen, die bei der Konzeption der Ausstellung mit eingeflossen sind, direkt an.
Wie bei allen Konzeptionen in unserem Haus gilt es natürlich in erster Linie, die Faszination für ein Thema zu wecken. Also natürlich für Kinder, aber auch für die begleitenden Erwachsenen. Und jetzt bei so einem Thema wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit oder das Aufzeigen von einer Artenvielfalt, ist es natürlich auch besonders wichtig, dass wir eine ganz große Zielgruppe erreichen. Die Themen sind natürlich für Kinder in dieser Altersgruppe von 3 bis 12 Jahren sehr abstrakt. Von daher mussten wir relativ schnell gucken, mit welchen Schlüsseln wir quasi die Kinder begeistern können, in so ein Thema einzusteigen. Und so sind wir auf die Vermittlung über die Tiere gekommen, sodass wir quasi die Tiere als, nicht als Lockmittel, aber die Tiere quasi als Vermittler nehmen, um die Kinder mit einem spielerischen Ansatz an die Themen heranzuführen. Und gerade bei so einer Konzeption ist es natürlich auch extrem wichtig, dass wir als diejenigen, die sich die Konzeption überlegen, immer wieder davon ausgehen, dass wir nicht erwarten können, dass jedes Kind nach einem Ausstellungsbesuch, der meistens 1,5 bis 2 Stunden dauert, die Vielzahl an Themen und an Fragen aufnehmen können. Aber wir versuchen natürlich in jeder Konzeption Dinge einzubauen, dass hoffentlich jedes Kind was Kleines mitnimmt.
Dazu war uns eben auch wichtig, dieses Bedrohliche, was die Klimakrise eben mit sich bringt. Und auch, dieses Gefühl von Verzicht, Entbehrung, was letztendlich auch oft im Kontext von Nachhaltigkeit betrachtet wird. Uns war es wichtig, den Fokus auf Begeisterung zu legen, eben quasi Menschen dafür zu begeistern, wie unser Planet funktioniert, wie Ökosysteme sich quasi miteinander verbinden und wie all das unsere Handlung, unser täglicher Einfluss auf diese Welt, wie das letztendlich im Zusammenspiel zu betrachten ist, im Kontext dieser Bedrohlichkeiten, die auf uns zukommen. Es ist wichtig, Leute dafür zu sensibilisieren, was schön ist, was zu erhalten gilt, weil es gibt diesen Satz und ich glaube, dieser Satz war für uns ganz zentral in der Ausarbeitung: Was ich kenne, kann ich schätzen. Was ich schätze, möchte ich schützen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kernaussage der Ausstellung. Es geht nicht darum, Kinder Angst zu machen vor der Zukunft, vor ihren Herausforderungen, die auf sie warten, sondern es geht darum, sie darin zu bestärken, sich dafür einzusetzen, das Schöne und das Interessante und das Lebenswerte zu erhalten.
Ich denke, dass Mirka Melchers da einen sehr guten Ansatz nochmal erwähnt hat. Es geht ja einfach darum, wenn ich was nicht kenne, dann kann ich mich auch nicht dafür einsetzen, dann mache ich mir auch keine Gedanken darüber. Und dadurch, dass wir letztendlich auch ein Haus für Kinder sind, beziehungsweise ein Haus für die Interaktion sind, müssen wir natürlich für jeden Themenbereich auch Vermittlungsangebote finden. Und so haben wir natürlich auch einen bestimmten Baukasten, wo wir sagen, okay, um etwas zu vermitteln, heißt, ich muss eine Faszination entwickeln, aber ich muss auch das Aktive in den Kindern fördern. Und so haben wir natürlich jetzt nicht nur die Thementexte, die das Thema quasi auf der einen Seite vermitteln, sondern eben wirklich auch die manchmal vielleicht so ein bisschen ungewohnten Interaktionen wie den Plastikschlauch und die Magnetmurmel. Es ist einfach ungewohnt, aber ich denke, wenn man sich dann kurz mit dem Vorgang beispielsweise beschäftigt in der Ausstellung, wird man auch relativ schnell den Zusammenhang entdecken und erkennen.
Ja, vielen Dank für das schöne Bild, was jetzt im Kopf entstanden ist, zumindest bei mir. Und apropos Zusammenhang, die nächste Frage wäre, was denn Wale, Plastik und Bauklötze, die wir ja alle in der Ausstellung vorfinden, mit umweltbewussten Handlungen zu tun haben.
Ich möchte jetzt, nachdem Ursi auch nochmal ausgeführt hat, möchte ich gerne nochmal die Schallvorlage nutzen und deine drei Schlagworte aufgreifen. Der Wal ist für uns sicherlich ein super Beispiel dafür, wie gesagt, schon wie der Klimaschutz und oder das Klimaverständnis geschult werden kann. Der Wal ist ein Säugetier, was wahnsinnig elementar quasi für die Klimaprozesse im Meer steht. Es ist ein Säugetier, was sich von wahnsinnig viel Krill ernährt. Durch die Verdauung scheidet der Wal Kot aus, der wiederum so eisenhaltig und nährstoffreich ist, dass Planktonblüte aufblühen kann, dass Plankton entsteht und somit wahnsinnig große Mengen von CO2 gebunden werden und auch Sauerstoff entsteht. Deswegen ist sicherlich der Wal ein idealer Beispiel als Partner für den Klimaschutz. Plastik ist natürlich fast mittlerweile jedem klar, wie Plastik unser Leben bedroht. Es ist quasi vom Nordpol bis in die Tiefsee in allen Ozeanen verbreitet. Es ist in unseren Böden, es ist in unserer Nahrung. Und wir müssen quasi dafür das Verständnis wecken, dass wir von diesem Wertstoff wegkommen müssen, beziehungsweise es in einen Kreislauf überführen, was keine Neuproduktion verlangt. Und somit ist es uns, also es ist real, dass Plastik uns in unserem Leben umgibt. Es ist auch quasi nicht vollends wegzudenken und es umgibt auch Kinder in ihren Lebenswelten, in ihrem Spielzeug, in ihrer Küche, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer. Es geht nicht darum, das zu verteufeln, sondern es geht darum, Kinder mit einem Verständnis aufwachsen zu lassen, dass es eben ein kostbarer Rohstoff ist, den wir immer wieder verwenden müssen und nicht in die Umwelt quasi entlassen können dürfen. Und wir wollen einfach Kindern die Möglichkeit geben, in ihrem natürlichen Sein zu spielen. Und dazu gehört dann eventuell auch mal ein Plastikutensil, womit wir einfach sicherstellen können, dass wir hier einen hygienischen Ort auch zum Spielen gewährleisten können. Und das dritte war
Stichwort Bauklötze.
Genau, Bauklötze. Bauklötze sind einfach perfekt, um fast alles zu erklären. Und da sollten sich zum Beispiel auch viele Erwachsene vielleicht einfach mal hinsetzen in der Aufstellung und ein Ökosystem aufbauen in Form von Bauklötzen, weil genauso funktioniert's. Jeder einzelne Baustein greift einen anderen. Jeder Baustein ist so elementar für unsere Ökosysteme und deswegen finden wir, so wie jede andere Ausstellung auch, gehören Bauklötze für uns immer wieder dazu.
Ja, in der Ausstellung natürlich heute, mitmachen für morgen, finden sich ja auch exotische Tiere wie zum Beispiel das Chamäleon oder der Papageienfisch. Warum wurden genau die zum Beispiel ausgewählt?
Also der Papageifisch ist mit Sicherheit ein ganz, ganz zauberhafter Botschafter, den vielen eigentlich gar nicht begegnen. Es gibt so viele Wildtiere, die wir womöglich nie kennenlernen, außer es sei denn, man ist jetzt Taucher oder verreist häufig. Und wir hier in Deutschland fassen den Begriff Natur oftmals viel zu klein. Wir leben oft in Gegenden, die urban geprägt sind oder durch Landwirtschaft geprägt sind. Wir machen Spaziergänge durch das Rapsfeld und denken, wir hätten quasi einen Spaziergang durch die Natur gemacht. Dabei ist uns der Begriff Wildnis und ein wildes Ökosystem überhaupt nicht mehr gegenwärtig. Die einzige Wildnis, die wir letztendlich hier in der heimischen Umgebung finden, ist die Küste, das Meer, weil dort wenig verbaut ist und die Ostsee gehört tatsächlich zu einem der bedrohtesten Meeresgebiete der Welt, also können wir hier auch nicht von einer klassischen Wildnis sprechen. Und uns war es einfach so wichtig, diesen Blick mal zu öffnen und Botschafter zu finden, die einfach nur faszinieren, wirklich. Es gibt Fische, die Sand ausscheiden und das alleine ist so faszinierend, diese Fische sind letztendlich die Hüter der Korallenriffe. Sie gehören genauso wie die Korallen selber oder eben auch quasi andere Riffbewohner dazu, das Riff zu erhalten und stabil zu halten. Sie sind ein elementarer Teil im Ökosystem. Und wir hoffen einfach, dass wir durch diese Botschafter, wie jetzt den Papageienfisch oder auch das Chamäleon. Das Chamäleon lebt in einer total lebensfeindlichen Umgebung. Unser Planet droht zu verwüsten. Viel, viel mehr Gegenden sind mittlerweile von Trockenheit bedroht als noch vor vielen Jahren. Und das Chamäleon ist zum Beispiel ein Beispiel an Leben, was sich in diesem lebensfeindlichen Gebiet durchgesetzt hat, was Fähigkeiten angeeignet hat, um eben dort auch, wo es eigentlich kein Wasser gibt, den letzten Tautropfen noch quasi aus der Luft rauszuholen. Und diese beiden sind Botschafter für die Zukunft auch, letztendlich dieses Verständnis von Ökosystemen anders zu greifen und auch fasziniert durch die Welt zu gehen, zu staunen, zu forschen. Hey, was macht denn eigentlich der Regenwurm? Was macht das Eichhörnchen? Was sind die Aufgaben von Wildtieren? Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, da die Augen zu öffnen für Faszination und auch die Kinder darin zu schulen, letztendlich ein bisschen genauer hinzuschauen.
Ja, vielen Dank für das wirklich aufschlussreiche Interview. Ich hoffe, ihr, liebe ZuhörerInnen, habt genauso viel Neues erfahren, wie ich gerade erfahren durfte. Geburtstage. Ein weiterer Angebotsbaustein sind die Kindergeburtstage. Diese werden ebenso wie die Ausstellung im Alter von 3 bis 11 Jahren angeboten. Dabei gibt es für die aktuelle Ausstellung 2 verschiedene Geburtstagspakete. Die Wilde Welt Party mit einem Schwerpunkt auf Spielen für jüngere Geburtstagskinder von 4 bis 8 Jahren und die Papiratenparty mit selbstgeschöpftem Papier im Bastelangebot für 8- bis 11-jährige Geburtstagskinder. Zusätzlich zu einem 1- bis 1,5-stündigen begleiteten Ausstellungsbesuch kann in einem separat dekorierten Geburtstagsraum bei Kuchen und Spielen auf die jeweilige Gruppe individuell eingegangen werden.
Weil das steht auch im Fokus, dass wir nicht die Kinder zu irgendetwas zwingen, sondern bedürfnisorientiert handeln. Und Bastelangeboten werden natürlich auch dem Alter entsprechend gestaltet. Das heißt, wir suchen, wenn wir zum Beispiel kleinere Kinder haben, suchen wir uns nichts aus, was mega kompliziert ist, sondern das, wo die Kinder auch ein Erfolgserlebnis haben. Und so läuft es dann halt auch wie so ein roter Faden durch den ganzen Geburtstag. Dass wir halt immer auch die Gruppe im Fokus haben. Was brauchen die Kinder? Was wollen sie? Und dann können wir halt, wenn die Kinder Lust haben, eine halbe Stunde Stopptanz zu spielen, dann spielen wir eine halbe Stunde Stopptanz. Was ich halt gerne mache in solchen Geburtstagen, ist so innerhalb der Gruppe so eine Art Wir-Gefühl aufleben zu lassen, dass die Gruppe auch auf sich achtet und wir gemeinsam halt Spiele spielen und auch gemeinsam ein Start und ein Ende finden.
Jasmin, deren Stimme ihr gerade gehört habt, betreut regelmäßig die Geburtstage im Labyrinth Kindermuseum Berlin.
Kinder sprechen über natürlich heute mitmachen für morgen.
Hier im Museum, da gibt es ein kleines Bienenspiel. Da kann man dann mit dem Bienen, da ist, hat man dann so einen Stock, das ist magnetisch. Und mit dem kann man dann halt die Pollen, die Bienen aufnehmen, in ihren Stock bringen. Daraus machen die halt Honig. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Bienen davon echt so einen weiten Weg fliegen. Die Fische habe ich rübergebracht und ich habe hier auch Bausteine gespielt. Ein Zuhause gebaut für die Fische. Und dann habe ich noch Magnete, die Wahl nach Hause gebracht. Und dann habe ich die Plastikmüll sauber gemacht am Strand.
Wo man so mit den Löffeln so an diesen komischen Stein so den Sand abkratzen konnte.
Bei den Lichtern musste ich versuchen, die reinzustecken und ein Land muss immer eine Farbe haben.
Ich habe auch Grüß gemacht und hier finde ich das toll.
Das war ein Podcast von und für das Labyrinth Kindermuseum Berlin und zur Verwendung als Praktikumsbericht für die Humboldt-Universität zu Berlin unter Betreuung von Professor Dr. Karl-Ernst Ackermann. Vielen Dank an Henry und Johann für ihre Stimmen, sowie Ursula Püschel, Brigitte Steiner, Melina Rademacher, Carina vom Hagen, sowie allen InterviewpartnerInnen und dem gesamten Team des Labyrinth Kindermuseum Berlin.